Das, was wir in den nächsten beiden Stunden vorhaben, besteht aus zwei Blöcken. Der erste Block ist sozusagen technologieunabhängig. Da werden wir uns unterhalten über agile Produktentwicklung an sich. Der Fokus liegt hier auf der Produktentwicklung, nicht auf dem Projektmanagement. Verzeihung für die schlechte Tonqualität. Das Ganze wird in vier Blöcken stattfinden. Der erste Block, The Big Picture, da werden wir uns ganz kurz unterhalten, worum es bei agiler Entwicklung eigentlich geht und wo der wirklich großartige Unterschied zur klassischen Produktentwicklung ist. Dann werden wir in die Praxis eintreten und eine Auktionsplattform agil durchplanen, die wird MyeBay heißen. Der Name wird Ihnen bekannt vorkommen, es gibt durchaus einige Parallelen zu eBay. Und in einem dritten Block schauen wir uns dann an, was agile Produktentwicklung für das Projektmanagement betrifft und wie Projektmanagement und Agilität überhaupt zusammenarbeiten kann. Dann wird es eine kurze Pause geben, wie angekündigt, eine Viertelstunde. Und dann schauen wir uns den Microsoft Team Foundation Server an, also ein Tool, mit dem man agile Entwicklung dann in der Praxis durchführen kann. Ja, wobei man dazu sagen muss, natürlich, agile Entwicklung ist in erster Linie eine Prozesssache, hat jetzt mit dem Tool selbst nichts zu tun. Es ist aber halt so, dass der Team Foundation Server gewisse Features anbietet, was die Projektsteuerung betrifft, was die Planung betrifft, was das Testen betrifft. Also das komplette Application Lifecycle Management wird da unterstützt, was Sie bei der agilen Entwicklung durchaus in der Praxis auch als relevant erachten werden. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Ganz kurz noch das Kleingedruckte. Scrum an sich ist in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, am Markt. Seit 5, 6 Jahren hat es eine gewisse Breitenwirkung. Es gibt da die Scrum Alliance, das ist, wenn man so will, der Dachverband der Scrum-Apologeten. Dort wird, so wie bei PMI, der PM Bock, sozusagen die Urbibel von Scrum gepflegt. Also was Scrum ist und was nicht Scrum ist. Und dort hat man ein recht gutes Bild davon, was Scrum ist. Und Scrum entwickelt sich laufend weiter. Und so wie wir Scrum jetzt in diesem Vortrag sehen werden, ist so, wie es die Scrum Alliance sieht. Ja. Man muss dazu sagen, dass das Microsoft-Tool, das wir uns dann in der zweiten Hälfte anschauen, manche Dinge anders sieht. Das heißt, man könnte es als Weiterentwicklung sehen, man könnte es aber auch so sehen, dass es einfach anders ist. Ja. Der erste Teil bezieht sich allerdings auf Scrum im Sinne der Scrum Alliance und auf die Unterschiede werden wir dann im Nachhinein noch eingehen. Sie sind nicht dramatisch, aber sie sind durchaus vorhanden. Ja. Ich sage das jetzt speziell deswegen dazu, weil der Begriff der User Story in sehr vielen agilen Methoden verwendet wird. Bei Scrum hat er aber eine spezielle Bedeutung. Aber wenn wir von einer User Story sprechen, dann meinen wir die User Story im Sinne von Scrum und nicht die User Story im Sinne von XP. Es gibt aber neben Scrum natürlich noch eine ganze andere Menge an agilen Methoden. Also Extreme Programming haben wir erwähnt. Kanban ist momentan auch sehr populär. Wir werden uns jetzt aber dennoch auf Scrum fokussieren, weil das einfach derzeit die größte Verbreitung am Markt hat. Aber der Hinweis, es gibt auch noch andere Methoden, mit denen man das machen kann. Scrum in Kürze, zwei Folien. Was ist Scrum? Viele von Ihnen werden es kennen, also das dient jetzt eher der Wiederholung. Scrum fokussiert als Entwicklungsprozess sehr stark auf das Team, also auf das Soziale, also auf das Zusammenarbeiten. Softwareentwicklungsarbeit ist eine, da sind Brainworker drinnen, die sind alle recht hochqualifiziert und die müssen zusammenarbeiten. Das hat leider bis jetzt jeder Versuch, die Softwareentwicklung zu mechanisieren, nicht funktioniert. Das ist letztendlich auch die Grundlage, warum wir nach wie vor im Geschäft sind. Man kann nicht mit einem schnelleren Computer die Produktentwicklung schneller machen. Also man kann damit besseren Maschinen oder sonst irgendwie mehr Qualität hineinbringen. Das funktioniert nicht, sondern das Ganze, der Key Success Faktor in der Softwareentwicklung ist nach wie vor das Personal und Scrum als Prozess nimmt diese Tatsache einfach auf und baut sie in den Prozess ein. Also es wird stark berücksichtigt. Wir haben in Scrum multikompetente Teams, die ideale Teamgröße 5 bis 9 Personen. 5 bis 9 Personen ist einfach das ist sozusagen in unserem Hirn fest verdrahtet. Mit 5 bis 9 Personen können wir stabile Sozialbeziehungen aufbauen. Wenn das Team größer würde, wird es wieder in 2 Teams zerfallen. Dann haben wir halt, wenn es 12 Leute sind, bilden sich automatisch 2 Sechser-Teams zum Beispiel heraus. Und dann haben wir wieder den Kommunikationsoverhead. Multikompetente Teams heißt, in diesem Projektteam, das die Entwicklung durchführt, haben wir alle Skills drinnen, die notwendig sind, um das Produkt zu entwickeln. Das heißt, das ist vielleicht der Unterschied auch zum klassischen Vorgehen. Da haben Sie eher so ein Programmiererteam und dann haben Sie vielleicht ein Testerteam außen oder ein Qualitätssicherungsteam, das außen ist. Dann haben Sie vielleicht einen Webdesigner außen. Dann haben Sie vielleicht irgendwelche anderen Experten außen. Das wollen wir in Scrum vermeiden. Wir versuchen, alle, die notwendig sind, um dieses Produkt zu entwickeln, in ein Zimmer zu setzen und zur Zusammenarbeit zu bewegen. Damit haben wir einen geringeren Kommunikationsoverhead. Also alles, was notwendig ist, um das Produkt entwickeln zu können, soll im Team drinnen sein. Das hat auch den Vorteil, dass die Planung für das Team ja einfacher ist. Also Sie haben weniger externe Beziehungen. Sie sind nicht auf einen Experten angewiesen, der zu dem Zeitpunkt, wo Sie ihn brauchen, vielleicht nicht zur Verfügung steht. Also wir versuchen immer alles, was wir brauchen, im Team zu halten. Und das ganze Werk, dieses ganze System, mit dem wir da arbeiten, ist eben optimiert für dieses Role Model des Wissensarbeit, also eines relativ hochqualifizierten Mitarbeiters, der durchaus in der Lage ist, auch sowas wie Selbstmanagement zu betreiben. Also das sind jetzt keine Bauarbeiter, sondern das ist auf diese Hochqualifizierten optimiert. Wir haben neue Rollen in Scrum und das ist auch der Grund, warum die Einführung von Scrum in vielen Unternehmen sehr schwierig ist, weil es diese Rollen eben zu besetzen gilt und die sind in ihrem Unternehmen nicht vorhanden, wenn sie noch nicht an Scrum gearbeitet haben. Wir haben den Scrum Master. Der Scrum Master ist, wenn Sie so wollen, eine Art Coach für das Team, der dem Team mit seinem Know-how zur Verfügung steht, nicht auf fachlicher Ebene, sondern auf der Ebene des Prozesses und wie Sie denn laufend Ihre Prozesse optimieren können. Denn Scrum an sich ist aufgebaut um den Continuous Improvement Process. Das heißt, wir versuchen als Ziel auf strategischer Ebene nach jeder Zeiteinheit wieder besser zu werden. Also wir versuchen Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen einzubringen und der Scrum Master ist der, der wirklich wie ein Haftelmacher immer in das Team hineinschaut und schaut, wo sind die Probleme in eurem Team, was können wir besser machen. Aber immer mit dem Ziel, besser zu werden. Es geht nicht darum, dass wir uns alle wohlfühlen, sondern dass wir mit hoher Produktivität, hohe Qualität produzieren. Der zweite, den wir drinnen haben im Team, ist der Product Owner. Der Product Owner ist sozusagen der Ersatz für den Projektleiter, wenn man so will. Er übernimmt aber nur Teilrollen dessen, was der klassische Projektleiter macht, denn er führt nicht. Er führt nicht das Team im Sinne von du machst das, sondern er führt über Output-Ziele. Er ist der, der das Produkt gestaltet. Er ist der Proxy zwischen dem Kunden, also dem, der sozusagen das Investment macht, und dem Team, das das dann umsetzt. Er ist der, der versteht, wie der Business Case dahinter ausschaut, und er ist der, der das Produkt auf einer Nutzenebene gestaltet. Es geht weniger um die Funktionalität, die zu programmieren, sondern es geht überhaupt nicht darum, wer was macht, sondern es geht darum, welchen Nutzen das Ding erbringen muss. Also er muss verstehen, wie der Kunde mit dem Produkt Geld macht und dann die Produktentwicklung dementsprechend steuern. Was er nicht macht, ist eben die Teamsteuerung. Es gibt keinen, der das Team steuert. Das Team steuert sich selbst. Das funktioniert deswegen, weil wir diese hochqualifizierten Wissensarbeiter haben. Also das sind eben, wie gesagt, keine Bauarbeiter, wo man Vorarbeiter braucht. Es ist in der Form an sich daher auch kein Projektleiter vorgesehen. Der ist auch nicht notwendig. Werden wir dann später sehen, warum das so ist. Und die Führungsleistung, die der Projektleiter im klassischen Ansatz erbringt, die wird da verteilt. Das Team führt sich selber von einer Mikroebene, das heißt, die kriegen während des Sprints, das ist üblicherweise 2 Wochen, einfach Ziele gesetzt und innerhalb dieser 2 Wochen können sie die Zeit völlig freigestalten. Sie müssen sich aber committen, dass sie diese Ziele auch erreichen. Aber wer wann was macht, da brauche ich keinen Projektleiter, um das zu sagen. Das kann das Team durchaus selber. Und auf strategischer Ebene, was um die Produktplanung betrifft, habe ich dann den Product Owner. Also die Führungsleistung ist eben verteilt. Und die Linie, der Abteilungsleiter, der Gruppenleiter etc., der arbeitet eher auf einer strategischen Ebene. Das heißt, der stellt die Ressourcen bereit, der kümmert sich um die Budgetierung und diese Dinge. Also der stellt die Rahmenbedingungen zur Verfügung, innerhalb derer sich dann die Entwicklungsteams bewegen können. Der zweite Punkt eben, neue Rollen, kein Projektleiter vorgesehen, Verteilung der Führungsleistung, das ist eigentlich der Knackpunkt, den ich immer sehe bei den Scrum-Einführungen. Es ist so gut wie kein Unternehmen darauf vorbereitet. Ganz leicht geht es bei einem Startup, ganz schwer geht es bei einem sehr etablierten Unternehmen, das vielleicht in den letzten Jahren sehr viel in Projektorientierung gesteckt hat. Also wo die Linie dann auch stark ist. Was wir haben, ist aber trotzdem eine klare Verteilung der Verantwortlichkeiten. Und diese klare Verteilung der Verantwortlichkeiten, die wird auch kontrolliert. Also es gibt wenige Regeln, die sind aber sehr, sehr strikt einzuhalten. Die Steuerung des Ablaufes erfolgt durch Pull. Sie müssen sich das so vorstellen, in der klassischen Fabrik gibt es irgendwo ein zentrales Hirn, das sozusagen die zentrale Steuerung macht. Das sagt sie, stellen Sie sich eine Autofabrik vor, der weiß aufgrund seines Marketingplans, er muss nächstes Jahr 10.000 Fahrzeuge vom Modell X zur Verfügung stellen, dafür braucht er 40.000 Reifen und 10.000 Motoren und das und das und das. Das heißt, das wird zentral gesteuert und dann wird hinausgepusht, du machst das, du machst das, du machst das. In der agilen Entwicklung, und das wurde von Toyota übernommen, also Toyota hat die Automotive-Industrie sozusagen revolutioniert mit dem Pull-Prinzip, steuern wir nicht zentral, sondern dezentral. Das heißt, das Modell, das wir dahinter haben, ist nicht, dass die Fabrik das Fahrzeug erzeugt und auf den Markt schiebt, aufgrund einer angenommenen Nachfrage, sondern dass der Kunde das Fahrzeug aus der Fabrik rauszieht. Also wir bauen das Fahrzeug erst, wenn der Kunde das bei uns bestellt. Da haben wir natürlich gewisse Buffer dazwischen etc. Es ist jetzt nicht so, dass das immer Build to Order ist, aber von der Idee her ist es so, dass wir das Pull-Prinzip haben. Also dort, wo Bedarf ist, ziehen wir die Leistung aus dem Team heraus. Wir machen keinen großen Plan, in dem drinnen steht, am 3. Mai 2013 beginnst du mit dem Arbeitspaket 27, sondern wir fangen mit dem Arbeitspaket an, wenn wir es brauchen. Also wir planen nicht ewig in die Zukunft hinein, sondern wir ziehen die Leistung dann heraus, wenn wir es brauchen. Das führt dazu, dass wir eigentlich effizienter arbeiten und das funktioniert in der Praxis auch. Also es gibt diesen großen Plan, den gibt es an sich nicht für die agile Entwicklung. Es gibt schon ein Big Picture, es gibt eine Vision etc. und es gibt einen groben Plan, aber es gibt bei weitem nicht diese Plan-Detailliertheit, wie wir es im klassischen Projektmanagement haben. Dieses Pull-Prinzip kommt eben an sich aus der Automotive-Industrie, also aus der Fertigung. Gibt es dort seit den 60er Jahren, hat die Fertigungsindustrie revolutioniert. Alle, die Autos herstellen, alle, die Industriegüter herstellen, arbeiten heute nach dem Pull-Prinzip. Also es macht keiner mehr eine zentrale Steuerung. Total Quality Control etc., das sind so die Stichwörter. Und das kommt eigentlich alles aus Japan von der Idee her. Ganz ein wichtiger Punkt, habe ich schon erwähnt, das Ganze ist um den Deeming-Cycle aufgebaut. Plan, Do, Check, Act. Das heißt, wir durchlaufen eigentlich bei jedem dieser Zyklen, in dem wir entwickeln, dieses Plan, Do, Check, Act mit der Idee, am Ende dieses Sprints, also am Ende einer Entwicklungsperiode, die üblicherweise 2 Wochen dauert, uns zusammenzusetzen und uns zu überlegen, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, wo können wir uns verbessern und wer macht was, um die Verbesserung herbeizuführen. Und in 2 Wochen schauen wir uns an, ob das funktioniert hat. Und wenn wir es nur schaffen, 1-2% zu verbessern pro Sprint, was nicht viel ist, das geht immer, also so eine kleine Prozessverbesserung ist immer drinnen. Vielleicht machen wir ein Meeting kürzer, vielleicht schauen wir, dass wir den Statusbericht verkürzen und effizienter machen. Vielleicht brauchen wir eine zusätzliche Rolle, Ausbildung etc. Also 1-2% geht immer durch. Und wenn Sie das über das Jahr lang machen, sind es dann 12-25%, also 12-24% besser geworden. Und das zahlt sich durchaus aus. Ja? Und so hat die japanische Autoindustrie dann die amerikanische überholt, irgendwann einmal in den 80er Jahren. Die Arbeit, die wir tun, wird in kleine Häppchen geschnitten. Das wäre im klassischen Projektmanagement das Arbeitspaket. Dort wird ja wirklich Arbeit geschnitten, also Input-Ziel. In der agilen Entwicklung planen wir mit Output-Zielen. Also in der agilen Entwicklung wird nicht geplant, wer was macht, sondern was zu liefern ist. Also was ist der Output, was wünscht sich der Kunde. Und das, was sich der Kunde wünscht, dieses Produkt wird in kleine Häppchen zerschnitten und diese Häppchen werden immer sortiert, die stehen in einer Liste drinnen. Das heißt, es kann nicht passieren, die Sache, die Sie vielleicht aus der Praxis kennen, dass Sie 7 Projekte haben, von denen 5 Priorität 1 haben. Klar, dann brauche ich gar keine Priorität mehr, weil das ist witzlos. Und in der agilen Entwicklung, speziell in Scrum, haben wir einen Product Backlog, da steht der komplette Funktionsumfang drinnen und das Product Backlog ist immer sortiert. Also ich weiß immer zwischen 2 Dingen, welches wichtig ist und welches weniger wichtig ist. Und die Art, wie wir das sortieren, ist normalerweise der Business Value. Also welches dieser Features produziert mir einen möglichst hohen Return on Invest? Und das Ding werde ich vor dem Ding machen, dass man weniger Return on Invest bringt. Da geht es weniger um die Funktionalität an sich, sondern wirklich um den Nutzen, der hinten rauskommt. Also wertvolle Dinge machen wir zuerst und wertlose Dinge machen wir hinten. Das heißt, es geht auch weniger um technische Abhängigkeiten. Wir machen nicht Dinge, die technisch jetzt vielleicht sinnvoll sind in der Reihenfolge, in der technisch sinnvollen Reihenfolge, sondern in der Business-Reihenfolge. Welche Dinge bringen unserem Kunden einen Nutzen? Und das hat gewisse Effekte, was das Risiko dann betrifft. Das schauen wir uns später an. Wir haben jetzt schon von Sprints gesprochen, wir haben von inkrementeller Auslieferung gesprochen. Wenn Sie sich das jetzt so vorstellen, dass das Ihr Produkt ist, das ist das, was Sie am Schluss liefern, da haben wir die Zeitachse, dann machen Sie einmal das erste Feature. Das dauert 2 Wochen, dann liefern Sie das aus, dann machen Sie das zweite Feature, das dritte, das vierte und so weiter. Das heißt, das Produkt wächst zwischen diesen Sprints und wir haben am Ende eines Sprints immer ein potenziell auslieferfähiges Produkt, das ist keine Baustelle. In der klassischen Entwicklung haben Sie vielleicht Milestones, aber an sich ist die Wahrheit, ob das Produkt funktioniert, erst bei Projektende erreicht. Also da machen Sie dann wirklich Ihre großen Tests. In Scrum haben wir den Anspruch, dass wir alle 2 Wochen ein produktionsfähiges Produkt ausliefern. Das heißt, der Risikorucksack, den wir aufbauen, ist wesentlich geringer. Und wir machen auch Zwischenauslieferungen. Also das Sprintergebnis wird dem Kunden gezeigt. Passt sie oder passt sie nicht? Das ist eine informelle Abnahme, also keine formale, ohne Vertrag. Aber wir kriegen da eben Feedback. Das heißt, der kann uns sagen, naja, aber den Button hätte ich gerne dort gehabt und die Funktionalität hätte ich anders erwartet. Und das Ziel ist, ein Produkt zu machen, das den Kunden Nutzen bringt, also das dem Kunden wirklich nützlich ist. Also es geht nicht darum, den Vertrag einzuhalten, sondern es geht darum, bei Projektende was zu liefern, was einen möglichst hohen Business Value generiert. Also das ist ein partnerschaftliches Modell mit dem Kunden gemeinsam. Und das Produkt wächst eben inkrementell. Was wir haben, ist ein iteratives Vorgehen. Wir teilen die ganze Projektdurchlaufzeit in gleich lange Sprints. Ein Sprint dauert heute meistens 2 Wochen. Früher vor ein paar Jahren hat man nur mit 4 Wochen Sprints gearbeitet. Kommt auf die Projektgröße an. Aber im Grunde genommen planen Sie das Projekt einmal grob durch. Ganz genau wie beim klassischen. Sie müssen sich überlegen, was ist alles zu tun, was müssen wir alles liefern. Und dann kommen Sie auf einen Endzeitpunkt und dann nehmen Sie den Endzeitpunkt und machen einfach 2 Wochen Scheiben und fertig. Und das ist Ihre Zeitplanung im Grunde genommen. Da müssen Sie sich noch überlegen, was ist nach jeder dieser Sprint-Zeitscheiben an sich fertig. Also das heißt, Sie haben Timeboxes überall drin. Und diese Timeboxes betreffen jetzt nicht nur diese Sprints, sondern es ist alles timeboxed. Jedes Meeting, das wir in Scrum machen, hat eine Timebox. Damit wir verhindern, dass wir diese ewigen Meetings haben, wo die Leute 4 Stunden drinnen sitzen und einmal 2 Leute reden und sich befetzen. Also das gibt es da nicht. Wir haben immer Timeboxes drin. Ne? Und so also ein Sprint ist aus Projektmanagement-Sicht ein Controlling-Zyklus. Ne? Also ein 2-wochiger Controlling-Zyklus ist sehr kurz. Also alle 2 Wochen wissen Sie den Zustand Ihres Projekts. Und zwar wirklich tief. Also Sie haben ja immer nur das der Work in Progress, also das, was sozusagen ein Risiko aufgetürmt ist, ist nur 2 Wochen, weil davor hat es ja funktioniert. Und selbst wenn wir in diesen 2 Wochen kompletten Mist gebaut haben und der Kunde sagt, das kann ich überhaupt nicht brauchen, dann haben wir 2 Wochen in den Sand gesetzt. Aber nicht also nicht irgendwie Monate oder ein halbes Jahr oder so. Also diese Feedback-Zyklen sind in den Prozess eingebaut und diese Feedback-Zyklen dienen beiden. Also der Kunde, weil er die Kundenerwartung befriedigt sieht oder auch nicht, und wir, weil wir eben sehen, ob das, was wir machen, auch wirklich Sinn hat. Also Feedback und Transparenz ist ganz wichtig. Gut, das war Scrum in Kürze. Gibt es dazu Fragen? Jemand, der Scrum noch nicht gemacht hat, für den wird das jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen sein. Die Idee, die dahinter steht, ist einfach, wir akzeptieren, dass das Projektteam ein soziales System ist, also das Soziale steht sehr im Vordergrund. Wir erlauben den Leuten, sich selbst zu organisieren, was auch der Motivation dienlich ist. Auf der anderen Seite planen wir Output-Ziele, wir planen das, was dem Kunden dient, was ihm nützlich ist. Wir planen nicht Funktionalität in dem Sinn, wie klassisch, sondern wir planen Nutzen. Ja? Und wir priorisieren die Art, die wir, also die Dinge, die wir liefern, priorisieren wir nach ihrem Kunden nutzen. Nicht nach ihrer technischen Funktionalität oder nach ihren technischen Eigenschaften. Also die Dinge, die wertvoll sind, liefern wir vorher aus. Die Dinge, die weniger Wertbeitrag haben, die liefern wir später aus. Das ist der Sinn dahinter, der ganze Nutzen. Und was man da so ein bisschen sieht zwischen den Zeilen, ist, dass das Produkt an sich wieder in den Vordergrund tritt gegenüber dem Projekt. Also wir haben in den letzten 15 Jahren eine starke Professionalisierung im Projektmanagement gehabt. Die kann man sehen, wie man will. Sie hat schon teilweise auch dazu geführt, muss man sagen, dass wir jetzt sehr viele Projektmanager am Markt haben, die eher so Projektbürokraten sind, also wo der Prozess des Projektmanagements im Vordergrund ist, aber das Produkt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Also wo es eigentlich mehr darum geht, schöne Pläne zu zeichnen, aber weniger darum, dass man was liefert, das dem Kunden dann wirklich nützlich ist. Und in der agilen Entwicklung dreht man den Spieß um. Also das, worauf wir fokussieren, ist, dass wir ein Produkt machen, das für den Kunden einen Nutzen hat. Wie das dann im Detail ausschaut, schauen wir uns jetzt an. The big picture. Was ist der wirklich große Unterschied? Ein bisschen habe ich schon angekündigt, aber was ist der große Unterschied zwischen klassischer Entwicklung und agiler Entwicklung? Das ist der generellst denkbare Business Case in der IT. Wurscht, ob das, also an sich gibt es das nicht nur in der IT. Aber das ist sozusagen das, warum es uns gibt. Ja, wir haben einen Investor und der Investor hat irgendwie Geld übrig, ja, sonst könnte er nichts investieren. Und dieser Investor, der ist natürlich gierig, der will mehr Geld haben in einem Jahr, als er jetzt hat. Also er will investieren, er will hinten einen Return on Investment haben. Also ihm geht es letztendlich um Geld. Ob er das macht, indem er das Geld in Aktien investiert oder ob er es auf Sparbuch legt oder ob er ein Produkt entwickelt, ist dann wurscht. Aber er will einen Return on Invest und er rechnet dadurch, also er rechnet damit, dass er irgendeine total clevere Idee hat, er hat eine Produktvision. Ja. Er glaubt, er weiß, ein Produkt, er kennt ein Produkt, das auf dem Markt so nachgefragt sein wird, dass dieser Return on Investment höher ist als seine Kapitalkosten, wenn man so will, also wenn man das betriebswirtschaftlich betrachtet. Ja. Also wenn er das Geld aufs Sparbuch legen würde, würde er das nicht 2-3% kriegen, aber mit seiner Produktidee kriegt er vielleicht 12% und deswegen gibt er es nicht aufs Sparbuch, sondern er investiert in das Produkt unter Berücksichtigung aller Risiken. Das Blöde ist für ihn aber, dass er das nicht umsetzen kann. Er ist nämlich ein Investor, aber kein IT-Experte und damit kommen wir dann ins Spiel. Unsere Aufgabe ist es nämlich in einem klassischen Projekt aus dieser Vision ein Produkt zu machen. Also wir müssen verstehen, was der will. Wir brechen das dann runter, wir machen eine Requirements-Analyse, machen ein Lastenheft, ein Pflichtenheft etc. und planen einen Effekt auf den Funktionsumfang mit unserer Tätigkeit. Also das, was wir tun, der Anspruch, den wir in der klassischen IT haben, ist, so lange zu programmieren, bis das fertig ist, was in diesem Pflichtenheft drinnen steht. Und dann sind wir schon wieder fertig. Aber ob das dann hinten am Markt funktioniert, ob das ein Return on Invest generiert, ist uns eigentlich relativ egal in der klassischen Entwicklung. Also das, was wir tun, der Anspruch, den wir haben, ist der Effekt auf den Funktionsumfang. Und wenn der Funktionsumfang, den wir aus der Vision ableiten, erfüllt ist, dann sind wir zufrieden. Ne? Und das andere ist uns schon wieder wurscht. Ne? Also in der klassische Ansatz ist eben immer dieser Effekt auf den Funktionsumfang. Während in der agilen Entwicklung gehen wir einen Schritt weiter. Ne? Da planen wir nicht die Funktionalität, sondern wir planen den Effekt auf den Return on Invest. Und das ist eine völlig andere Denke in dem Projekt drinnen. Und was ich Ihnen vor 10 Minuten gesagt habe, dass wir die Dinge, die wir liefern, nach Business Value priorisieren, das spielt da genau rein. Ne? Also eine Funktionalität, die einen hohen Effekt auf den ROI hat, die hat einen höheren Business Value und die werden wir vorher machen. Und irgendein Feature, das einen geringen Effekt auf den Funktion, also auf den Return on Investor, das werden wir eben dann später machen. Und auf diese Art und Weise generieren wir potenziell mehr Leistung, die beim Kunden dann ankommt. Und das ist eigentlich in allen agilen Methoden so. Ja. Also es geht eigentlich viel mehr darum, dass wir den Sinn des Produktes erfüllen und weniger die Funktionalität. Dass das Produkt funktionieren muss, ist no, das ist eh klar. Also die Funktionalität braucht man genauso, aber die ist nicht ausreichend. Ja. Wir haben nichts davon, also der Kunde hat nichts davon, wenn ein Produkt hat, das perfekt funktioniert, aber leider am Markt nicht angenommen wird, ja, weil es schier ist oder weil es einfach nicht seinen Bedürfnissen entspricht oder den Bedürfnissen des Marktes. Das heißt, wir müssen in der agilen Entwicklung weiterschauen, wir müssen diese Vision wirklich verstehen, und zwar auf Business-Ebene. Wir müssen seine Business-Prozesse verstehen, seinen Business-Case verstehen, damit wir das Produkt optimal planen können. Stellen Sie sich das so vor, Sie haben ein Lastenheft, ein Pflichtenheft, da sind 100 Features drinnen und Sie haben limitierte Ressourcen in der Umsetzung. Und Sie können jedes dieser Features in unterschiedlicher Qualität machen. Je nachdem, wie viel Personal Sie da reinstecken, wird es schöner, schneller, lauter, heller, wie auch immer. Und das ist natürlich die Frage, in welches dieser 100 Features stecke ich wie viele Ressourcen rein. In der klassischen Entwicklung ist Ihnen das relativ wurscht, da überlegen Sie sich das nicht. In der agilen Entwicklung müssen Sie sich überlegen. Da überlegen Sie sich, welche Features sind besonders wichtig und die werden wir besonders gut machen. Und die Features, die unwichtig sind, da können wir uns ein bisschen lücken lassen. Das betrifft die Entwicklung, das betrifft die Ressourcenplanung, das betrifft die Terminplanung und das betrifft auch die ganze Qualitätssicherung. Also Features, die kaum einen Kundennutzen erbringen, brauche ich nicht so gut testen wie ein Feature, das einen hohen Business Value generiert. Da sind wir dann im Bereich Risk-Based Testing drinnen. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ergibt automatisch eine völlig andere Perspektive für das Projekt. Da sieht man auch, dass das Produkt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Also das Projekt an sich ist nicht ausreichend, das Projekt ist nur die Art der Durchführung, aber das Produkt ist das, warum der Investor eben sein Geld in die Hand nimmt. Und dem ist es vollkommen wurscht, wie das jetzt intern technisch verdrahtet ist, sondern der will das da hinten haben. Und das müssen wir verstehen, wie das entsteht. Dieser Return on Investment, das ist leider ein bisschen schwierig zu haben. Also ich habe in meinem Leben bis jetzt nur wenige Projekte gehabt, wo ich wirklich einen Business Case dahinter gekannt habe. Sie werden es in der Praxis oft sehen, dass Sie ein IT-Projekt machen müssen, weil es einfach jemand will. Das ist halt so. Da können Sie nur hoffen, dass Sie herausfinden, warum er bereit ist, die 300.000 Euro in die Hand zu nehmen. Aber irgendeinen Nutzen muss es ja haben, sonst wird er die Firma Geld verlieren. Betriebswirtschaftlich ist ja der Return on Investor Gewinn durch Investment, das wissen wir aber in den wenigsten Fällen, weil sie einfach oft keine Kalkulation haben, die gibt es hoffentlich auf der Business-Ebene, aber meine Vermutung ist, dass es sie nicht einmal dort immer gibt, aber in der IT stellen spezielles Projektleiter stellt ihnen das oft nicht zur Verfügung, das Entwickler sowieso nicht. Die pragmatische Definition ist, das, was die Investition rechtfertigt. Das kann eben dieser finanzielle ROI sein, das kann aber auch sein, dass sie einen höheren Marktanteil als der Mitbewerb haben wollen innerhalb einer gewissen Zeit, dann ist das ihr Return on Invest. Es kann aber auch sein, speziell wenn sie im Banken- und Versicherungsbereich sind, da gibt es irgendeine neue Vorgabe, Basel 3, 4, 5 oder irgendeine gesetzliche Vorgabe und das müssen sie bis zum 31.12.2012 umsetzen. Wenn sie das nicht machen, verlieren sie ihre Bankenlizenz. Dann ist das der Return on Invest. Da haben sie halt irgendwo Risikokosten abgenommen oder irgendwo Opportunitätskosten oder sonst was. Also pragmatische Definition, wir müssen einfach verstehen, warum der Kunde das Geld in die Hand nimmt und uns beauftragt, diese Softwarelösung zu machen. Wenn wir das verstehen, können wir den Output dementsprechend steuern. Also die wichtigen Dinge machen wir vor, die unwichtigen machen wir später. Also der Nutzen des Produkts, nicht des Projekts, steht immer im Vordergrund. Was nicht heißt, dass wir eben, also die Funktionalität müssen wir natürlich auch machen, keine Frage. Also das Ding muss funktionieren, es muss eine hohe Qualität haben, auch eine hohe technische Qualität, aber es ist eben nicht ausreichend, um Geschäftserfolg zu haben.